Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Das große Wort von der Schicksalswahl macht die Runde. Selbst die Bundeskanzlerin sagt, sie macht sich Sorgen um Europa. Heute in einer Woche wählen wir das neue Europäische Parlament. Zumindest das kann man sagen. Das Interesse an dieser Wahl ist deutlich größer als beim letzten Mal. Ich freue mich, dass wir zur Einstimmung darauf heute den einflussreichsten deutschen Europapolitiker zu Gast haben. Niemand in ganz Europa sitzt so lange im EU-Parlament wie der CDU-Politiker Elmar Brok. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, aber Länge zu sitzen hat nichts mit Einfluss zu tun.
Das werden wir gleich noch klären. Am Dienstag hatten Sie Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön.
Hatten Sie Zeit, ein bisschen zu feiern oder sind Sie noch voll im Politikbetrieb drin?
Bin noch voll drin, habe jeden Tag mehrere Veranstaltungen und bin mitten im Europawahlkampf drin, weil das wichtig ist, sich da einzusetzen.
Ihre Markenzeichen sind der prägnante Schnäuzer und gerne auch die schwarz-rot-goldene Krawatte. Die tragen Sie seit vielen Jahren eher zu besonderen Anlässen?
Nein, ich trage sie nie.
Nie?
Das hat eine Journalistin der Süddeutschen Zeitung verbreitet vor einiger Zeit. Ich habe sie einmal getragen.
Einmal nur?
Zu einem Fußballspiel Deutschland-Niederlande. Dabei hat sie mich gesehen und seitdem macht sie eine Mär daraus. Ich trage sie immer. Ich trage nicht Nationalfarben als Krawatte.
Ich habe mich schon gewundert, warum ich keine Fotos davon kenne.
Das ist der Grund dafür. Ich habe mich auch bei ihr beschwert. Aber das sind die üblichen Dinge, das wird irgendwo geschrieben und dann hat man es ein Leben lang im Lebenslauf drin.
Na, wir können ja einiges vielleicht heute noch richtigstellen. Ja. Elmar Brok nimmt Abschied in diesen Tagen. Mit 73 kandidiert er nicht nochmal für das EU-Parlament. Was will er ohne Politik machen? Geht das überhaupt? Es wird also keine richtige Wahlkampfsendung, sondern eher seine persönliche Bilanz seiner Zeit in Europa. Und da Sie ja gerade erst Geburtstag hatten, spielen wir gleich zu Beginn einen Musikwunsch. Einverstanden?
Ja.
Paul McCartney und Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Ebony and Ivory für Elmar Brok. Jahrgang 1946, geboren in Bielefeld, aufgewachsen in Schloss Holte. Sein Vater war Inhaber eines Sägewerkes und Bürgermeister der Stadt. Klingt nach einer angesehenen Familie. Kannte man den kleinen Elmar im Ort?
Glaub schon, aber mein Vater war nur Kurzbürgermeister, 45, 46 nach dem Krieg, von den Alliierten eingesetzt damals. Hatte sehr viel mit den Flüchtlingen zu tun. Mich kannte man im Dorf, glaube ich, mehr wegen meiner Tätigkeit beim VfB Schloss Holte, beim Fußballspielen. Ich habe es da immerhin zum Mannschaftsführer der A-Jugend gebracht und auch zeitweise in der ersten Mannschaft da gespielt.
Das heißt, Fußball war Ihre Leidenschaft als Kind?
Als Kind und auch als Jugendlicher und heute auch noch. Fußball ist eine wunderschöne Veranstaltung.
Ihr Mannschaftsgeist wird gelobt, habe ich gelesen.
Na, vielleicht lernt man es da, dass man im Fußball Mannschaftsgeist zeigen muss, gemeinsam für Ziele kämpfen muss, aber auch da dirigieren kann, auch da Einfluss ausüben kann, damit das Gesamtwerk funktioniert.
Stimmt es, dass Sie sogar mal ein Angebot als Profifußballer hatten?
Ja, das hatte ich mal, aber da hat meine Mutter nicht unterschrieben. Damals war das Volljährigkeitsalter noch 21. Hat gesagt, ist für den Jungen zu gefährlich. Das hat auch einen Grund. Ich habe als sechsjähriges Kind mein rechtes Auge durch Krebs verloren. Und da haben Mütter natürlich immer Sorgen. Aber zum ganz Großen hätte es nicht gereicht.
Also eine Krebserkrankung mit 6 Jahren in den 50er Jahren, wo die medizinische Betreuung auch noch wahrscheinlich nicht so gut war wie heute. Das ist dann schon eine ziemlich gravierende Krankheit gewesen damals.
Das sicher, aber ich wusste es nicht. Ich habe es erst mit 40 Jahren erfahren.
Sie haben es erst mit 40 Jahren?
Meine Eltern haben mir das nie erzählt.
Ach so, das böse Wort hat man ihnen sozusagen vorenthalten, damit sie nicht in Panik geraten.
So ist es doch. Ja. Verstehe ich im Nachhinein manches. Aber ich glaube, es war sehr fürsorglich von meinen Eltern, das zu tun.
Ja. Sind Sie sehr stark beeinträchtigt durch das Glasauge oder geht das alles ganz normal?
Und da schon mit 6 Jahren war, weiß ich es nicht, ob ich beeinträchtigt bin. Ich habe natürlich ein kleineres Gesichtsfeld. Deswegen hätte es wahrscheinlich auch beim Fußball nicht zum Superstar gereicht.
Verstehe.
Nicht nur deshalb, sondern auch deshalb.
Okay.
Und natürlich hat das Nachteile, nicht?
Ja. Können Sie damit Auto fahren mit einem Auge?
Ja, natürlich.
Das geht.
Das wäre furchtbar. Also manchmal fahre ich auch viel zu schnell und wir müssen feststellen, dass natürlich dies hat auch Probleme, denn das eine Auge ist natürlich sehr belastet. Mhm. Und da man ein Glasauge, was viele nicht wissen, eine offene Wunde hat, die auch schmerzt, die auch eitert, ist das natürlich schon mal ein Nachteil in dem Sinne nicht in der Sehleistung, sondern in der Art, dass man dann doch schon mal Schmerzen am Auge hat.
Und wenn man als Mutter sowas erlebt, dann neigt man wahrscheinlich auch dazu, das Kind überzubehüten und immer zu sagen, nein, nein, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht und zu bremsen?
Das ist sicher so, aber da ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, fast in einem Wald aufgewachsen sind, waren wir natürlich wild und herumgetollt und auf Fußball gespielt und Indianer gespielt, wie das so war zu damaligen Zeiten. Und, aber natürlich haben Mütter dann natürlich besondere Ängste immer.
Elmar Brok über seine Kindheit. Bürgermeistersohn Elmar Brok bei uns zu Gast. Wurde zu Hause eigentlich auch viel über Politik diskutiert?
Nicht sehr viel. Mal eine klare Meinung geäußert, aber nicht sehr viel. Denn meine Großeltern, meine Onkel und Tanten kamen auch alle aus der bösen Zeit der 12 Jahre und darüber wurde für damals nicht viel geredet. Das ist erst später zwischen Freunden gewesen und durch Lehrer. Ich habe sehr viel Glück mit meinen Lehrern gehabt. Insbesondere beispielsweise meinem deutschen Geschichtslehrer Dr. Hohmann in Paderborn, der heute noch lebt. Und dadurch bin ich, glaube ich, erst in diesem Zusammenhang bewusster geworden, als das früher der Fall war.
Und auch das Thema Europa kam bei Ihnen sehr früh auf. Seit 39 Jahren sind Sie im EU-Parlament, aber es war eben nicht Plan B, wie man Politikern gerne unterstellt, sondern als Kind hat sich schon das Thema Europa fasziniert. Wie kam das?
Das mag mit meinem großen Bruder zu tun gehabt, der 9 Jahre älter ist, mit manchen, was ich im Radio gehört hatte. Da gab es mal morgens eine Jugendsendung, sonntags nachmittags um 14 Uhr im WDR, wo ich viel gelauscht habe, über die Sagen des Odysseus berichtet wurde und solche Geschichten. Da bin ich dann langsam dazu gekommen. Und das ist dann in der Schule auch passiert. In den ersten Jahren, als ich in einem Internat in Werl war. So dass ich, glaube ich, als 12- oder 13-Jähriger damals schon an Kuhnhofe Kollerge, dem Begründer der Pan-Europa-Bewegung, eine Postkarte geschickt habe, die man vor einigen Jahren in dessen Archiv gefunden hat.
Okay, was wollten Sie da wissen?
Da wollte ich von ihm Europamaterial haben.
Mit 12, 13?
Ja, da interessierte mich das schon. Da las ich schon regelmäßig die Zeitung und wahrscheinlich aus Langeweile in dem Internat. Aber das wurde dann auch selber gefördert und das hat mich dann zu dieser Idee geführt.
Aber wir reden jetzt halt von den 50er Jahren, also es war noch lange, lange vor Europäischer Union und Ähnliches, wo Sie an all diesen Verträgen ja auch intensiv mitgearbeitet haben. Was hat Sie damals an dieser Idee schon fasziniert?
Die Antwort auf Nazireich und Stalinismus, auf Krieg, nie wieder Diktatur. Das war die grundlegende Idee, die einen da begeistert hat. Und ich bin dann 1963, 64 Mitglied der Jugendorganisation Konrad Adenauer geworden, weil ich ein Buch des amerikanischen Historikers Gordon A. Craig gelesen hatte, Deutsche Staatskunst von Bismarck bis Adenauer. Da stand der Satz drin, Adenauer ist der erste deutsche Politiker, der die Enge des nationalstaatlichen Denkens überwunden hat.
Also letztlich war Ihr Motiv, sich einzusetzen für eine friedliche Entwicklung in Europa.
Das waren damals in meiner Generation alle für Europa, aber auch mit einem diffusen Bild von Europa. Zumal es sich ja auch noch nicht so stark ausdrückt, wie es jetzt durch Binnenmarkt und Währungsunion ist und dass es unmittelbare Wirkung auch für uns Einzelne dann hat oder bewusst hat. Sodass das auch diesmal im Allgemeinen war. Das war der Friedenstraum, der Freiheitstraum.
Sie haben dann studiert, Politikwissenschaft und Jura, ist dann aber irgendwann abgebrochen, um ein Volontariat zu machen beim Deutschlandfunk. Weil Ihnen die Wissenschaft zu abgehoben war oder wollten Sie tatsächlich Journalist werden oder was war da Ihr Motiv?
Das war ein Zufallstreffer, dass da Stellen frei wurden, die mir angeboten wurden. Und dann habe ich das gemacht. Im Nachhinein bedauere ich das ein bisschen. Ich hätte das Studium zu Ende machen sollen. Ich hatte alle Scheine zusammen.
Ach.
Und habe es dann nicht weitergemacht. Ich habe jedem jungen Menschen geraten, es nicht so zu machen, wie ich es gemacht habe.
Elmar Brok über seinen Werdegang.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und dem Europaabgeordneten Elmar Brok, der von sich selbst gerne sagt, seit 46 Jahren auf der Straße. Wie oft sind Sie in den letzten Jahrzehnten gependelt zwischen Brüssel und Bielefeld?
Das kann ich nicht zählen.
Sie kennen jeden Mülleimer an der Autobahn persönlich?
An der Autobahn und in Ostwestfalen kenne ich auch jeden Dorfabschnitt. Ich habe mal gesagt, wenn ich aufhöre, schreibe ich den ostwestfälischen Currywurstführer. Weil ich in der Schnelle keine Zeit zum Essen über mir mal ein Würstchen oder ein Kotelett aus dem Laden geholt habe. Nein, das ist schon unendliche Male mit dem Zug. und mit dem Auto, zumeist heute, weil die Zugverbindungen so viel besser geworden sind mit dem Zug. Und wie Sie müssen vorstellen, ein Europaabgeordneter hat 42 Sitzungswochen pro Jahr. Davon finden 12 in Straßburg statt, der Rest in Brüssel. Das heißt, das Europäische Parlament hat doppelt so viele Sitzungswochen wie der Deutsche Bundestag.
Das wusste ich gar nicht, ja. Wenn Sie so viel unterwegs sind, haben Sie dann immer einen Fahrer oder machen Sie vieles auch selber dann?
Vieles bin ich früher immer selbst gefahren. Jetzt lasse ich mich hin und wieder fahren von einem alten Freund, der Rentner ist und der da einen kleinen Vertrag hat, um das zu machen. Aber in der Regel fahre ich heute auch noch selbst. Ich bin, glaube ich, mit dem neuen Auto, was ich habe, das noch kein Jahr alt ist, jetzt 40.000 Kilometer gefahren.
Denn viele Politiker sagen, ich brauche den Fahrer, weil das Auto ist mein Büro. Ich lese da meine Akten. Oder Sie lesen die Akten auf dem Lenkrad wahrscheinlich noch.
Nein. Nee, das kann ich nicht. Ich kann im Auto schlecht arbeiten, nur zur Not. Dann mache ich Telefongespräche, die kann man heute mit den modernen Techniken auch so machen. Auch wenn man selbst fährt. Denn das hat wieder mit meinem Auge zu tun. Ja. Ich kann nicht lesen, wenn viel Bewegung ist.
Verstehe, ja.
Weil man mit einem Auge sehr schlecht immer die Zeile findet.
Hören Sie denn im Auto dann auch wenigstens mal Musik zur Entspannung?
Ständig.
Ständig? Zum Beispiel Tim Bensko?
Ja.
Das haben Sie sich gewünscht. Der Text gefällt Ihnen wahrscheinlich, oder? Nur ich noch schnell die Welt retten.
Ich finde, das ist
168
ein Text, wo ich mich immer voller Selbstironie mehr anschaue.
Wie oft haben Sie die Welt schon gerettet?
Noch kein einziges Mal, aber man bildet es sich ein.
Einbildung ist auch eine Bildung. Tim Bensko für Emma Bruck.
Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Ich denke, Elmar Brok war schon ein guter Netzwerker, als es den Begriff noch gar nicht gab. Vielleicht ist das ja auch die Erklärung dafür, warum er sich so lange in der Politik gehalten hat. Wie wichtig ist ein gutes Netzwerk in Ihrem Job?
Ich glaube, es ist inzwischen wichtig in jedem Beruf. Das wird in der Universität ja den Studenten heute schon beigebracht, dass es gemacht wird. Manchmal mit skurrilen Methoden heutzutage. Aber ich glaube, Kontakte zu haben, zu wissen, wie man anruft. Wir hatten ja früher den Witz, den Ostfriesen-Witz. Man muss nicht lesen können, man muss einen kennen, der lesen kann. Und das ist, glaube ich, in einem solchen Zusammenhang auch wichtig. Und wichtig ist das Grenzüberschreiten. Es gibt wenige, die grenzüberschreitende Kontakte haben. Und dies insbesondere zu den kleineren Ländern. Da kann man sehr viel Vermittlung auch betreiben. Denn aus den kleineren Ländern ist manchmal auch scheu, sich an das große Bonn oder Berlin zu wenden.
Dann plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Denn Sie sagten gerade selbst, Netzwerke sind eben nicht nur in der Politik wichtig, in großen Unternehmen, in Verbänden und so weiter. Wer gut vernetzt ist, kommt weiter. Sammeln Sie Visitenkarten oder wissen Sie, der könnte wichtig sein? Wie merken sich die Leute?
Das hat meist mit Gesprächen zu tun. Und deswegen finde ich auch die Entwicklung, dass man sich nur noch über E-Mails und ähnliche Einrichtungen informiert. Sehr spät daraus können keine Netzwerke entstehen. Ach. Da kennt man zwar die E-Mail-Adressen, aber man kennt den Menschen nicht. Das heißt Begegnung. Ich sage in meinem Büro auch immer wieder, warum ruft er da nicht an und schickt eine E-Mail? Die E-Mail ist immer verkürzt, führt zu Missverständnissen und manchmal auch zu Ärger, weil der andere sich durch die kurze Mitteilung nicht ernst genommen fühlt oder sich beleidigt fühlt. Und deswegen ist ein Gespräch mal einem Glas Bier, auch mal den Austausch darüber, der nicht aktuelles Thema ist, sondern dass die Menschen den Hintergrund kennen, woher kommt man, wie denkt man im Grundsätzlichen. Und wenn man das voneinander weiß, wächst daraus aus Vertrauen und dann sind es Netzwerke, nicht die technischen Netzwerke.
Sie sind seit vielen Jahren gut vernetzt wie kaum jemand in Europa. Nur jetzt am Ende Ihrer Karriere gab es einen kleinen strategischen Unfall. Sie wollten ja eigentlich wieder kandidieren fürs Parlament, hatten einen sicheren Listenplatz zugesagt und dann kam plötzlich unerwartet ein anderer Kandidat aus dem Gebüsch, hat eine Kampfabstimmung gewonnen. War da irgendeine Warnlampe bei Ihnen defekt? Wie konnte das passieren?
Also erstens, ich habe vor einem Jahr überlegt, ob ich kandidiere, habe mich bereden lassen, weil ich bin jetzt 73 Jahre alt geworden. Da auch Ende der Fahnenstange angesagt ist, auch wegen der Situation, die wir in Europa haben, sagten viele, da muss zumindest am Anfang noch dabei sein.
Denn Sie sind auch Brexit-Beauftragter.
Ja, das ist das Nebensächlichste, wenn man zum Schluss nochmal Abrissunternehmer geworden ist. Und, ich bin von meiner Bezirkspartei fast 100% der Stimme auf dem Parteitag nominiert worden. Mhm. Ich habe bei dem Bezirksvorsitzenden und bei dem Geschäfts- und Landesvorstand gewonnen und bin in einer bestimmten Konstellation mit ein, zwei Stimmen Unterschied im Landesvorstand verloren. Bin aber sicher, dass ich mit einer deutlichen Mehrheit auf dem Parteitag gewählt worden wäre.
Also Sie hätten
aber es reichte dann und die Entscheidung ist gefallen am 70. Geburtstag meiner Frau, die, das habe ich da an dem Tag noch nicht gesagt, 17. Januar war das, weil ich sagte, mein Gott, ich bin mit der Frau, mit der ich drei Kinder habe, und wir haben 5 Enkelkinder, 48 Jahre verheiratet, davon 46 Jahre auf der Straße. Vielleicht kann ich jetzt noch ein bisschen mit ihr gemeinsam machen. Wenn ich erst 78 bin, ist es vielleicht zu spät.
Und wenn diese unerwartete Abstimmungsniederlage erstmal nicht gekommen wäre, hätten Sie diese Erkenntnis nicht gehabt oder später vielleicht?
Später, wenn es zu spät gewesen wäre. Diese Reflexionspause, die man mir da eingegeben hat von ein paar Wochen, hat es leichter gemacht. Sonst wäre ich in dem normalen Zug des normalen und immer so und weitermachen stecken geblieben.
Das heißt, rückblickend sind Sie heute froh um diese kleine Niederlage von vor einem Jahr?
Ich habe das nicht als Niederlage begriffen. Das war in einer Entwicklungsphase ein bestimmter negativer Punkt, der nicht entscheidend gewesen wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte. Aber ich bin heute so locker und wie ich das vielleicht in den letzten 10 Jahren nicht einmal gewesen bin.
Ja, Sie wirken überhaupt nicht verbittert oder griesgrämig. Elmar Brok über seine Karriere. Vielen Dank. Der CDU-Politiker Elmar Brok hört auf. Da kann man schon mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen, das sei an dieser Stelle gestattet. Welcher Überraschungsgast kann diese Aufgabe wohl am besten übernehmen? Ich würde sagen, jemand, der gerade auch seinen Hut nimmt und natürlich jemand, der ihm das Wasser reichen kann. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Guten Tag.
Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Ja, gerne. Für meinen Freund Elmar Brok tue ich alles.
Wobei, das mit dem Wasserreichen ziehe ich mal zurück. Ich vermute mal, Sie haben sich lieber...
Müssen Sie nicht zurückziehen, er kann das.
Aber ich dachte, Sie haben sich eher andere Getränke gereicht, oder, wenn Sie sich treffen?
Na, wir trinken Kaffee und eigentlich nicht das, was man denkt, dass wir trinken würden. Aber manchmal abends spät doch ein bisschen.
Beschreiben Sie mal Elmar Brok. Wie haben Sie ihn erlebt in den letzten Jahren?
Ich habe mit ihm gelacht, geweint, gestritten, uns zerbalgt, geringt. Also ich habe, er war, ich sage nicht gerne mein Berater, aber ein Zuflüsterer. Und er hat wahrscheinlich in Europa das kompletteste Adressbuch in Moskau und in Washington.
Jean-Claude, ich danke dir für deine lieben Worte. Und ich will dir nur sagen, dass ich auf deine Freundschaft stolz bin. Und dass ich es gerade jetzt bin. Denn die letzten 5 Jahre waren durch deine Präsidentschaft gute Jahre für die Europäische Union in schwierigen Zeiten.
Du hast mir dabei sehr geholfen.
Vielleicht erzählen Sie doch auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich vermute doch oder ich weiß, dass Sie sich ja nicht nur in Büros treffen, sondern manchmal auch zu Hause besuchen.
Ja, ich war manchmal bei Elmar zu Hause und bei seiner Frau. Die war immer sehr verärgert, dass ich dann da übernachtet habe, weil das hat ja vieles durcheinander mit sich gebracht. Aber ich mag seine Frau auch. Sie ist eine wichtige Frau in seinem Leben.
Nun hören Sie beide jetzt auf. 2 Originale, die Europa lange geprägt haben, das muss man so sagen. Vielleicht können wir das als Abschluss nochmal sagen. Zumindest mal, Herr Brok, was wird in Brüssel fehlen, wenn Jean-Claude Juncker nicht mehr da sein wird?
Diese Art von Politik wird uns fehlen. Das ist noch gedacht, die Generation Helmut Kohls auch. Der Helmut Kohl hat mal gesagt, wenn der Jean-Claude Juncker Deutscher wäre, wüsste ich, wer mein Nachfolger würde. Nannte ich deswegen mal Junior damals. Aber es zeigt, dass diese Bandbreite mit dieser moralischen Verpflichtung, die dahinter steht, dem historischen Bewusstsein, all dieses in einem solchen Zusammenhang mit Jean-Claude Juncker vielleicht die europäische Bühne verlässt.
Und jetzt das Gegenlob, aber Sie dürfen auch gerne, Sie müssen ja nicht loben. Also, was wird Brüssel fehlen?
Ich kann Ihnen auch gerne zusammenfalten, aber
ja,
das mache ich jetzt.
Gerne.
Nein.
Wenn du nicht mit mir schaust, meine ich, dass du mal...
internationale Reisen unternahm zu Trump letztes Jahr im Juli, habe ich mich mit Elmar Brok engstens beraten, weil er kennt die Vereinigten Staaten von Amerika besser als... die meisten Europäer, und die haben mir Hinweise gegeben, wie ich mit Trump da umgehen sollte. Und wir haben es ja geschafft, diesen sich anbahnenden Handelskonflikt zwischen den USA und Europa zu begradigen. Das ist ein Erfolg gewesen, und mit dem Erfolg hat auch Elmar Brok zu tun, weil er sich in den amerikanischen Eigenarten auskennen.
Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident in HR1. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Elmar Brok.
Elmar, grüß dich.
Danke, Jean-Claude, bis nächste Woche.
Ciao, bis
wir
nächste
müssen
Woche.
Noch reden. Danke, tschüss. Ja,
allerdings.
Ciao. Tschüss. Der HR1 Talk. Gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Elmar Brok.
HR1 Talk.
Helmut Kohl soll den Lebenslauf von Elmar Brok angeblich mal so zusammengefasst haben. Geboren, verheiratet, EU-Parlament. Fehlt noch was Wichtiges?
Ja, ich glaube, auch, dies scheint mir auch erfunden zu sein.
Ist erfunden.
Aber es klingt gut, und das muss ich jetzt zur virtuellen Wahrheit hinzunehmen. Ich glaube, ein Spiegel-Korrespondent, der später mein Freund wurde, der Herr Koch, hat dieses Mal für eine Geschichte erfunden, weil das prägnant war. Aber was soll's, Helmut Kohl meint sowas immer freundlich.
Das heißt, er hätte es sagen können, diesen Satz.
Ja, es ist nicht ganz so einfach, und es hat manche andere Verzweigungen dabei gegeben.
Ja.
Aber letztlich drückt es aus, dass ich da bin, dass ich die beste Frau gefunden habe, die es gibt. Und dass ich im Europäischen Parlament mehr als die Hälfte meines Lebens verbracht habe.
Dann fügen Sie doch vielleicht mal ein Wort hinzu zu diesem Lebenslauf. Geboren, verheiratet, EU-Parlament und?
Nun, ich habe politisch sehr viel gemacht. Ich habe journalistisch was gemacht. Habe mit einem großen westfälischen Medienunternehmen 1,5 Jahrzehnte eng zusammengearbeitet. Ich habe nämlich nicht nur Politik betrieben, was ich nachhinein, wenn das auch nicht so populär ist, für richtig halte. Es ist nicht gut, wenn Politiker nur Politik machen, sondern sie müssen auch andere Dimensionen des Lebens kennenlernen. Und ich habe mich immer sehr auch bemüht, den Kontakt zu meiner Kirche zu halten.
Darüber reden wir gleich auch noch. Elmar Brok in HR1, und gleich haben wir noch eine Überraschung für Sie. Elmar Brok galt viele Jahre als enger Vertrauter von Helmut Kohl, was mich nicht wundert, weil ja, wenn es um Europa geht, beide ganz ähnliche Vorstellungen haben. Was würden Sie sagen, wenn Sie an Helmut Kohl zurückdenken? Was ist so das wichtigste Verdienst von Helmut Kohl?
Helmut Kohl hatte klare Vorstellungen, die aus der Geschichte seiner Region und seiner Familie herauskamen. Grenzregion, nie wieder Krieg, nie wieder Diktatur. Sehr im christlichen Glauben verbunden. Er hatte unglaubliches Vermögen, Dinge aus geschichtlicher Position heraus zu beurteilen. Der war nicht nur theoretischer Historiker, sondern setzte, was er als Historiker gelernt hatte, in praktische Politik um und hat in große Dimensionen gedacht.
Haben Sie es damals Angela Merkel übel genommen, als sie ihm dann in der Parteispendenaffäre in den Rücken gefallen ist?
Ja, ich fand das Verhalten nicht korrekt, das man gemacht hat. Viele haben Fehler gemacht, er hatte auch da einen Fehler gemacht. Aber es steht ihm kein Verhältnis zur Dimension seiner Leistung. Der hat die deutsche Einheit ermöglicht und ist der Vater der modernen Entwicklung der Europäischen Union, gemeinsam mit Jacques Delors und Präsident Mitterrand. Und das war zu viel Parteitaktik.
Wie würden Sie heute Ihr Verhältnis zu Angela Merkel beschreiben?
Nur Angela Merkel kenne ich seit 1990. Ich war von Kohl dahin geschickt worden, Wahlkampfleiter in Brandenburg, dann auch in Berlin, und habe sie dann als stellvertretende Pressesprecherin von Lothar de Maizière kennengelernt, und daraus gab es einige Zusammenarbeit auch, sodass das eigentlich eine Zusammenarbeit von der ersten Stunde her ist, und daraus auch, obwohl wir uns manchmal auch kräftig gestritten haben, doch ein hohes Maß an gegenseitiges Vertrauen entstanden ist. Jedenfalls ist von mir einer Seite aus dieses Vertrauen gegeben.
Stimmt es, dass sie eine SMS-Königin ist?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sie das mit anderen macht, aber es ist so, dass sie sehr viel mit diesem modernen Instrument arbeitet, dort liest, schnell Informationen einholt. Und wenn man hin und wieder auch mal was dahin schickt, dann merkt man das, dass sie sehr schnell reagiert, sodass sie zu Hause ist in den modernen Kommunikationsmethoden.
Wie oft hatten Sie so SMS-Kontakt mit der Kanzlerin bei wichtigen Tagen so?
Es kann viel, wenn es hin und her geht, geht das am Tag mal mehrfach, aber es ist manchmal auch wochenlang nichts. Das ist also nicht täglicher Kontakt und von mir aus melde ich mich in der Regel nur, wenn ich meine, es ist wichtig. Ich bin nicht jemand, der anruft. Man ruft einen Regierungschef nicht ständig an, stört in seiner Arbeit.
In der Regel wird man ja auch nicht durchgestellt so schnell zum Regierungschef. Ja. Sie schon?
Wenn man die Mobilnummer hat, ist keine Sekretärin dazwischen.
Okay.
Aber ich mache das nicht. Ich schicke dann höchstens eine SMS und dann ruft sie an, wenn sie das Gespräch für nötig hält.
Also offenbar haben Sie auch zu der Kanzlerin ein recht vertrautes Verhältnis aufgebaut. Und das wollten wir einfach mal ausprobieren. Und wir haben im Bundeskanzleramt angerufen und haben mal einfach dreist gefragt, könnten Sie sich vorstellen, dass die Bundeskanzlerin exklusiv für den hr1-Talk ein kleines Grußwort für Elmar Brok aufnehmen würde? Und das hat sie tatsächlich gemacht. Hier kommt die Bundeskanzlerin.
Lieber Elmar Brok, wir wissen heute noch nicht, wie die Europawahl in wenigen Tagen ausgeht. Aber eines wissen wir, dem Europäischen Parlament steht eine Zäsur bevor. Und das ist dein Abschied aus diesem Parlament, dem du fast 40 Jahre angehört hast. 4 Jahrzehnte hast du geworben, gestritten, gekämpft für Europa, seine Einigung und sein Parlament. Ein Europa der Bürgernähe, ein Europa, das greifbar und begreifbar ist, das lag dir immer besonders am Herzen. Und so hast du in unzähligen Auftritten und Diskussionen Europa erklärt. Ich danke dir sehr dafür. Ja, du bist Europäer aus Leidenschaft und aus Überzeugung. Und wie kaum ein anderer verkörperst du die einmalige europäische Idee. Und daher bin ich mir sicher, auch außerhalb des Europäischen Parlaments wird dein Wort weiter Gewicht haben. Lieber Elmar, von Herzen alles Gute für dich und deinen neuen Lebensabschnitt.
Persönliche Worte von Bundeskanzlerin Merkel für Elmar Brok.
Lieb.
Bisschen gerührt.
Naja.
Weil man sowas, weil man was von der Bundeskanzlerin auch nicht so kennt, so persönliche Worte. Oder ich schätze ihr als sehr sachlich ein, oder?
Ja, sie, norddeutsche Pastorentochter, ist nicht von öffentlichen Emotionen überwältigt. Und das spielt natürlich bei ihr eine Rolle. Das ist völlig klar. Sie hält das sehr, als Naturwissenschaftlerin, sehr strukturiert denkend, hält sie sich oftmals damit nicht auf. Und deswegen ist das einfach lieb und nett.
Ist schon eine Ehre, dass sie das macht. Sie sagte gerade, Sie werden auch jenseits des Parlaments eine Stimme haben für Europa. Haben Sie schon eine Überlegung, wie Sie das machen wollen?
Teilweise ist ja auch das politische Leben noch nicht zu Ende. Das Parlament war ja immer nur eine Sache. Ich bin gerade neu gewählt worden in den CDU-Bundesvorstand, gerade neu gewählt worden in den EVP-Vorstand für die nächsten 2-3 Jahre, sodass ich auf dieser Ebene noch auch mit den Merkels dieser Welt zusammenkommen kann, soweit sie in der EVP sind. Und ich bin auch noch stellvertretender Vorsitzender des Weltverbandes der christdemokratischen Parteien. Deswegen bin ich nicht aus der Welt heraus.
Elmar Brok und sein Verhältnis zu der Bundeskanzlerin. Vielen Dank. Viele Politiker hören sich selber gerne reden, aber natürlich muss man auch kurz und knapp ein Statement geben können. Als alter Radiokollege kann Elmar Brok das natürlich und das ist ideal für den hr1-Fragebogen und der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als, was nehmen wir, als Schnurrbartträger ist,
dass sich meine Enkelkinder darüber ärgern, wenn ich sie damit kitzle.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1,60. Ist das ungefähr richtig?
So, kaufen Sie günstige Butter, sagen wir so. Meine schönste Reise war?
Die erste Reise mit der Jungen Union, mit dem deutsch-französischen Jugendwerk nach Verdun, Paris, Arras, was mir damals in meinen politischen Einstellungen sehr geholfen hat. Und gleichzeitig war meine schönste Reise die Reise nach Gran Canaria, bei der Gelegenheit ich mich mit meiner Frau verlobt habe.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
manchmal zu sehen, dass ich mich nicht zu wichtig nehmen darf.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass man erkennt, dass Streit dazugehört und Kompromiss dazugehört.
Bereut habe ich
so vieles in meinem Leben.
Der Glaube
ist wichtig. Ein Mensch ohne Glauben ist sehr allein.
Gehen Sie auch in Gottesdienste regelmäßig?
Wenn es die Gelegenheit dazu gibt, tue ich das schon. Und das ist das Schöne. Meine Frau, meine Kinder sind protestantisch, ich bin katholisch. An den hohen Feiertagen gehen wir zusammen in die Kirche.
Theresa May.
Bedauere ich sehr, weil sie von all denjenigen auch das Beste will, aber sich als unfähig erweist, dieses zu einer Mehrheit zu führen.
Wie ist diese Frau, Sie hatten ja bestimmt oft mit ihr zu tun als Brexit-Beauftragter, wie ist diese Frau, wenn keine Kamera an ist? Ich kann sie so gar nicht einschätzen.
Wenn man sie anschaut und ihre Augen schaut, ist sie sehr müde und traurig.
Haben Sie ein bisschen Mitleid mit ihr?
Ja.
Udo Jürgens.
Den habe ich öfters gesehen, ist ein großer Musiker, der so ein Stückchen mein Leben auch begleitet hat in seiner langen Karriere und wo es dann auch persönliche Begegnungen gegeben hat. Und ich finde, dass er in vielen Fällen immer noch unterschätzt wird. Auch der Musik wegen, die ja nicht nur er dann gespielt, gesungen hat, sondern wie ihr seht, wie viele Weltstars seine Titel aufgenommen haben.
Und Sie haben sich einen Titel gewünscht, den wir jetzt für Sie spielen. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Elmar Brok. Herzlichen Dank. Ich war noch niemals in New York. Was verbinden Sie mit diesem Lied? Das ist nun nicht irgendwie biografisch für Sie. Wie oft waren Sie in New York?
Sehr, sehr oft.
Udo Jürgens für Elmar Brok.
Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt.
Mit Uwe Berndt und Elmar Brok, von Hause aus Radiojournalist. Was genau haben Sie eigentlich damals beim Deutschlandfunk gemacht?
Bin vor allen Dingen in der politischen Redaktion gewesen. Politik und Zeitgeschehen hieß die damals, glaube ja. Ich, wenn ich mich erinnere. Wir saßen noch in Marienburg in den verschiedenen Villen da, als es das große Gebäude des Deutschlandfunkes noch nicht gab. Das war schon sehr familiär und ich habe da so ungeheuer viel gelernt, nicht nur für den Journalismus, sondern auch Dinge zu beurteilen.
Das heißt, Sie haben hauptsächlich als Reporter gearbeitet oder als Redakteur oder was für Arbeit? Haben Sie auch moderiert?
Moderiert habe ich nicht, aber ich habe dort sehr schnell Kommentare gemacht, habe die internationale Presseschau gemacht, damals noch mit zwei Sprechern.
Okay.
Und einmal, muss ich sagen, bin ich dann übel verurteilt worden vom Rundfunkrat des Deutschlandfunkes auf Antrag von Egon Bahr.
Was haben Sie angestellt?
Weil ich bei der internationalen Presseschau am Tag vor der Bundeswahl 1969 durch ein paar Striche eines Artikels in der Londoner Times etwas weniger Brand und etwas mehr Kiesinger gemacht habe. Und das war ganz offensichtlich eine Fehlleistung. Und der Egon Bahr in seiner Kritik an mich hat damals völlig recht gehabt.
Eigentlich könnten Sie als Kollege den nächsten Titel selber ansagen. Denn wir spielen jetzt Herbert Grönemeyer für Sie. Aktueller Titel Sekundenglück. Was mögen Sie an Grönemeyer?
Die Bodenständigkeit, die Musik gefällt mir. Und dieses aus Bochum heraus, obwohl ich nicht Anhänger des VfL Bochums bin, den er so liebt, finde ich aber auch, dass er immer wieder Texte findet, die auch inhaltlich was darstellen. Botschaften darstellen, mit denen ich nicht übereinstimme, aber wie in dieser Weise über so viele Jahre gute Musik mit guten Texten verbindet, bei dem man zuhören kann, das ist schon eine tolle Leistung.
Herbert Grönemeyer für Elmar Brok.
Und du denkst, dein Herz schwappt über 40 Frauen sind jemand überschnappt. Es sind die einzigartigen tausendste Momente. Das ist, was man Sekundenglück nennt. Und du denkst, alles schwuppt über. Das fühlt sich vom Sentiment.
Europa ist seine große Leidenschaft. Dafür arbeitet Elmar Brok Tag und Nacht. Also kann man schon fast so sagen. Wie viele Stunden hatte Ihr Arbeitstag in den letzten Jahren immer so?
Einmal war es meist eine 7-Tage-Woche, weil man ja am Wochenende auch viel im Wahlkreis unterwegs war. Und das ist ein großer Wahlkreis, bestehend aus 7 Bundestagswahlkreisen. Aber der Tagesablauf war so, dass ich in der Regel 8 Uhr im Parlament war und selten vor 10 Uhr da rausgekommen bin. Und dann gibt es noch die vielen Veranstaltungen, die man macht, dass man reisen muss, und dann Nacht und Nebel zurückkommt, erst von einer solchen Veranstaltung. Das sind nicht immer die großen Veranstaltungen oder Talkshows, das sind dann auch manchmal Veranstaltungen, wo nur 10 oder 20 Leute da sind, die man dann aber dennoch wahrnehmen muss.
Es gibt Reportagen, wo Journalisten sie mal den ganzen Tag begleiten, von morgens früh bis abends spät. Die sind dann oft völlig K.O. am Ende des Tages. Woher nehmen Sie die ganze Energie? Das ist enorm anstrengend, all die Jahre.
Das ist so, dass ich das Glück hatte, in meinem Leben als Hauptberuf das zu haben, was meine Überzeugung mein Hobby ist. Ich habe das nie als Beruf begriffen. Und deswegen hat mir das Spaß gemacht. Dann hat man mehr Kraft. Also wenn man das einen normalen Bürojob oder einen Job am Fließband sieht, dann hat man die Nase voll nach so und so vielen Stunden. Das war bei mir nicht der Fall.
Und Sie müssen ständig auf Empfängen erscheinen. Hier ein Häppchen, da ein Sektchen. Sie müssen ständig essen im Dienst. Wie viel Kilo an Ihnen sind dienstlich?
Ich habe früher mal gesagt, obwohl ich jetzt ein bisschen abgenommen habe, dass pro Jahr 1 Kilo, dann können Sie das hochrechnen.
Bei 40 Jahren, genau.
Aber Gott sei Dank sind davon 20 wieder runter.
Also das Arbeitspensum ist enorm und dennoch hatten Sie obendrauf auch noch einen Vertrag bei Bertelsmann, haben Sie vorhin selber kurz angesprochen. Wozu musste das auch noch sein?
Das hat mir Sicherheit gegeben. Ich bin nicht von Politik abhängig gewesen. Ich musste nicht lieb zu meiner Partei sein, um wieder aufgestellt zu werden, weil ich die Kinder in der Schule und Universität finanziell unterstützen musste. Das ist immer noch das Problem, dass wir immer weniger Leute, junge Leute haben, die in die Politik gehen. Wenn dann nach 4 oder 5 Jahren das Spiel zu Ende ist und man ist 45, 48, wenn man gerade Beamter ist oder in ähnlichen Funktionen ist, findet man wieder die Anschlussverwendung woanders. Und dann sagen viele Ehefrauen, das machst du nicht. Du gehst nicht in die Politik, aus Rücksicht auf die Familie. Und was völlig verständlich ist, dass das so ist, das heißt, ich habe das unglaubliche Glück gehabt, dass ich an beiden Stellen unabhängig war.
Aber wie unabhängig ist man als Abgeordneter, wenn man auch noch ein gutes Gehalt bei einem Medienkonzern verdient?
Medien sind doch nichts Böses, nicht? Müssen Sie doch wissen.
Klar.
Nein, ich hatte in meinem Arbeitsvertrag eine klare Formel, die mich rechtlich absicherte. Da stand drin, im Zweifelsfall hat das politische Mandat Vorrang vor der Beschäftigung im Unternehmen. Stand als Artikel im Vertrag.
Mhm. Aber schürt man nicht ungewollt dieses Klischee, ja, die Abgeordneten in Brüssel, die stecken alle mit der Industrie unter einer Decke oder die tun eh nur das, was die Lobby von ihnen will?
Wichtig ist es dabei, dass man kenntlich macht, in der Öffentlichkeit und den Kollegen gegenüber, wo man Interessen hat. Deswegen bin ich nie in einem Ausschuss gewesen, wo wirtschaftliche oder medienpolitische Interessen eine Rolle spielen. Ich habe sogar vor Abstimmungen erklärt, hier habe ich mein Interesse, um den Kollegen deutlich das zu machen. Und deswegen hat es zwar von konkurrierenden Medienunternehmen manchmal Ärger gegeben, aber nie aus dem Europäischen Parlament, trotz all der Jahre, weil ich das nie missbraucht habe und versucht habe, hier einseitige Interessen des Unternehmens durchzusetzen.
Wie groß ist denn der Einfluss der Lobbyisten auf das Europäische Parlament?
Das wird völlig überbewertet.
Ist das so?
Ja. Außerdem wird dann noch gesagt, was ist gutes und schlechtes Lobbying. Umwelt ist gutes Lobbying und Industrieinteressen ist böses Lobbying. Diese sind alles Lobby. Auch die Kirchen sind Lobby. Und ich finde, es ist wichtig, dass man in der Politik weiß, was betroffene Kreise sehen wollen, wie sie betroffen sind. Das muss doch klar sein. Ich muss doch mit dem Gewerkschaftsvertreter und dem Arbeitgebervertreter, mit den Unternehmen reden. Ich muss doch im Wahlkreis mit allen Seiten der Betroffenen reden und mit den Agrariern. Wenn ich das alles nicht machte, lebte ich doch in einem künstlichen Raum, antiseptisch, und wäre in einer Situation, die nichts mit der Realität zu tun hätte. Wir müssen doch mit der Realität konfrontiert werden.
Elmar Brok in HR1. Kommen wir zurück zum Anfang dieser Sendung, das große Wort von der Schicksalswahl. Europa steht vor ungewissen Zeiten. Wie viel Einfluss bekommen die Rechtspopulisten? Was wird aus dem Brexit? Elmar Brok, schauen Sie sorgenvoll auf diese Wahl?
Ja, wenn ich sehe, dass jetzt Leute, die wieder die Mauern hochziehen wollen der Vergangenheit, die wieder sich abschottet von den Gegnern. Diese Populisten haben ja nichts gemein. Sie haben nur das eine gemein, Europa zu zerstören. Nach dem Willen von Trump, Putin und Xi. Aber das ist ja auch die Vorstellung, die wir vor den Kriegen hatten. Wenn jeder sein Land für das Größte erklärt, das allein an der Spitze steht, ist das doch der Punkt, wo man dann andere bekämpfen muss. Dann findet man Minderheiten im eigenen Land, die hinderlich sind und die man beschimpft. Man nimmt sich Journalisten vor, wie man das jetzt etwa von der FPÖ in Österreich sieht, die eine andere Auffassung haben, dass Meinungsfreiheit zerstört wird. Wenn man den Binnenmarkt aufkündigt und die Währungsunion, vergisst man dabei, dass Deutschlands Wohlstand auf dem Export beruht. 45% unserer Wertschöpfung wird durch den Export geschaffen, das meiste auf dem europäischen Binnenmarkt. Das macht man doch alles kaputt.
Was ist das für Sie für ein Gefühl, ausgerechnet in so einer schwierigen Lage zu gehen aus dem Parlament?
Das war ja der Grund, warum ich gezögert habe.
Sie dachten, man braucht sie.
Nein, andere haben mir das erzählt, was ein Fehler ist. Nein, aber da glaube ich, genug Möglichkeiten zu haben, dagegen vorzugehen und mich auf. Das wird einer der zwei, drei Felder sein, auf die ich mich jetzt konzentrieren werde, auch publizistisch. Und ich hoffe, da doch einiges an Einwirksamkeit zu haben.
Haben Sie manchmal dieses Gefühl, oh je, ich verlasse gerade ein sinkendes Schiff?
Nein. Diese Populisten werden bei weitem nicht die Mehrheit bekommen. Müssen nur die Demokraten klar sein, dass sie sich zusammenhalten in diesen Fragen, Kompromisse finden. Dann wird man auch diese Situation bewältigen und es wird vorbeigehen. Aber man muss sich der Sache bewusst sein und nicht in Beliebigkeit spielen. Und wir müssen auch sehen, in allen Parteien, wer sich mit diesen Populisten ins Bett legt, kommt dabei um.
Jetzt sind Sie viel öfter zu Hause als die letzten 40 Jahre. Haben Sie schon angefangen, den Haushaltsplan zu optimieren? So wie bei Papa Ante Portas von Loriot?
Das werde ich nicht anfangen. Mein guter Freund hat mir gesagt, die Position des Vorstandsvorsitzenden ist schon besetzt. Wenn du dich gut beträgst, kannst du Stellvertreter werden.
Letzte Frage, ohne das jetzt parteipolitisch zu werden. Warum ist es wichtig, am kommenden Sonntag zu der Wahl zu gehen?
Es geht zu dieser Wahl, weil durch die Aussagen mancher Parteien Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung wieder gefährdet ist. Nicht nur in Ungarn und Polen, auch in Rumänien und auch in den Debatten von Parteien von Frankreich bis Deutschland und Italien. Den Kerngedanken von Freiheit in einem staatlichen Konzept, dass diese Leute wieder in die Vergangenheit zurückrudern wollen und dass deswegen man zur Wahl gehen soll, damit es eine klare Mehrheit gibt für die demokratischen Parteien. Und auf die Art und Weise die eigene Zukunft und der Kinder zu sichern.
Herzlichen Dank, Elmar Brok, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns im Studio vorbeizuschauen. Am Schluss ist es üblich, wenn Sie denn möchten, eine Klitzekleinigkeit auswendig aufzusagen.
Da bin ich immer schon schlecht gewesen.
Vielleicht gibt es ein Lebensmotto oder einen Spruch, den Sie gerne mögen?
Tja, das ist, nutze den Tag, carpe diem.
Dann haben wir am Schluss noch einen Musikwunsch für Sie. Den ich jetzt mal so interpretiere, dass das vielleicht auch ein Wahlaufruf ist, denn wir spielen jetzt ganz am Schluss Elvis Presley für Sie. Now or never? Hat das Elvis gemeint, um damit zur Wahl zu gehen?
Ja, einmal ist es in der Politik now or never, dass man Kraft hat zu einer Entscheidung. Deswegen finde ich es now or never so spannend. Aber aus anderen Gründen ist das Lied gut und ich gehöre natürlich einer Generation an, die in den wilden Jugendjahren, bevor sie 20 waren, auch noch Rock'n'Roll getanzt haben.
Ah, dann denken wir jetzt an die wilde Jugend von Elmar Brok zurück, hören Elvis Presley zum Ende dieser Sendung Now or Never. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Mein Name ist Uwe Berndt. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek oder auf hr1.de. Schönen Sonntag noch und jetzt Elvis Presley.
HR1, genau meins.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me. Mine tonight, tomorrow will be too late. It's not.